Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Heute wird's emotional für mich, denn ich werfe einen Blick zurück auf über 5 Jahre Podcast, 5 Jahre voller Gespräche, Learnings, News und Anekdoten und ganz viel Leidenschaft fürs digitale Marketing. Und ja, diese Episode ist auch der Abschied von diesem Podcast, aber dazu später mehr. Weißt du noch, wie alles angefangen hat? Sehr wahrscheinlich nicht. Denn seit dem 6. März 2020 ist einiges passiert und in dieser Zeit konnten wir die Followerschaft massiv aufbauen auf über 4.500 Follower, die benachrichtigt werden, wenn wir eine neue Episode veröffentlichen. Gestartet mit der Solo-Episode über Benchmarks. Damals habe ich darüber gesprochen, warum es nicht immer sinnvoll ist, sich mit anderen zu vergleichen. Benchmarks aber richtig, das war der Titel der Episode. Ich saß alleine vor dem Mikro, war voller Vorfreude, endlich mit meinem eigenen Podcast zu starten und ich hätte nie gedacht, was da alles noch kommen würde. Mittlerweile sind über 250.000 Downloads zusammengekommen, pro Episode mehr als 300 Downloads in den ersten 7 Tagen nach Veröffentlichung. Das ist ehrlich gesagt viel. Vor allem, wenn man dann noch sieht, dass davon rund 72% die Episode bis zum Schluss hören und sich so rund 45 Minuten mit mir, dem Gast und dem Thema beschäftigen. Insgesamt sind in den letzten 5,5 Jahren 131 Talk-Episoden und 134 News-Folgen entstanden. Das ergibt 125 Stunden Audiomaterial. Wenn du also alle Episoden durchhören möchtest, brauchst du dafür ungefähr 15 Arbeitstage. Und das ohne Pause. Wir haben auf Spotify und Apple Podcasts, wie schon gesagt, über 4.500 Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. Und was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ich wurde von wildfremden Menschen angesprochen, die den Podcast hören und sich einfach bedanken wollten. Das war für mich einerseits befremdlich, weil ich da auf der Straße, an einer Konferenz oder einfach sogar einmal an einer nicht Fachmesse, sondern an einer öffentlichen Messe, an einer Privatmesse wurde ich da angesprochen. Aber ich war auch stolz auf das, was wir mit dem Podcast erreicht haben und es hat die Motivation weiter erhöht. Durch den Podcast durfte ich eine Vielzahl von Gesprächen mit potenziellen Kunden und Kundinnen führen, ganz ohne Werbeanzeige, ganz ohne Sales-Kampagne. Einfach, weil Menschen den Podcast gehört haben und dann bei uns angeklopft haben, das ist für mich eine weitere schöne Bestätigung. Die News-Folgen, bei denen ich immer über die neuesten Themen im Bereich Social Ads informiert habe, falls du dich das mal gefragt hast, habe ich immer am Wochenende eingesprochen, Samstag oder Sonntagabend. So habe ich mir dann 4 Stunden rausgenommen, habe alles kuratiert, zusammengefasst, ein Skript geschrieben, habe es dann eingesprochen und habe die Produktion gemacht, so dass am Montagmorgen um 4 Uhr die neueste Episode mit den Updates rausging. Es war nie oder nur selten lästig, sondern irgendwie ein Ritual, das dazugehört hat, am Wochenende eben diese Podcast-Episode zu machen. Ich habe dabei auch selbst viel gelernt, denn durch das viele Lesen von den Neuerungen, von den Blogs, von den einzelnen Plattformen etc. war ich schlussendlich immer up to date. Und das konnte ich dann auch meinen Hörerinnen und Hörern vermitteln, die eben diese News-Episoden gehört haben. Und dann sind natürlich die Talk-Episoden das Highlight des Podcasts. Und da habe ich eine Vielzahl von Gästen im Podcast begrüßen dürfen, 81 an der Zahl, alles Menschen, die Expertinnen und Experten in ihrem Bereich sind und die ihre Erfahrungen, Tipps und Einblicke mit dir und mir geteilt haben. Ich habe mit jeder Episode selbst auch dazugelernt, obwohl ich schon sehr lange im Digital Marketing unterwegs war. Und genau das war immer mein Ziel, dass wir gemeinsam schlauer werden und so klare und umsetzbare Tipps bekommen. Der Podcast war übrigens immer wieder in den Charts vertreten, wobei ich habe die Charts nicht so häufig konsultiert, aber spannend war auch, 2023 waren wir während 3 Wochen lang in Deutschland in den Top 3 der Marketing-Podcast-Charts. Und dann im März 2024 haben wir auch angefangen, mit Video zu arbeiten. Das heißt, wir haben den Podcast nicht nur als Audio aufgezeichnet, sondern eben auch als Video, um so das Video auf YouTube veröffentlichen zu können. Und ehrlicherweise, die Aufrufzahlen auf YouTube, die waren extrem mau. Aber Aus diesem Longform-Video konnten wir Shortform-Content produzieren, den wir auf LinkedIn, auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts veröffentlicht haben, und das lief richtig gut. Wir hatten plötzlich enorm viel Content zur Verfügung, den wir teilen konnten, und so konnten wir nochmals ein neues und zusätzliches Publikum erreichen. Doch jetzt möchte ich dich nicht weiter langweilen mit Erfolgen, die wir damit gefeiert haben, obwohl ich persönlich schon ein bisschen stolz darauf bin, sondern ich möchte dir ein paar persönliche Highlights mitgeben, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. So kleine Perlen von Gesprächen, die mir besonders im Kopf geblieben sind. Und dazu habe ich einige Audio-Snippets im Archiv gesucht und habe da so um die 10 Snippets, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Starten wir mit der Episode 12 aus dem Jahre 2020. Und ja, es hört sich an, als wäre das schon sehr lange her. Das sind über 5 Jahre. Aber die Episode ist so aktuell wie nie, denn ich habe mit Robin Heinze von Morefire über Marketing Automation gesprochen. Wie startet man das Projekt Marketing Automation im Unternehmen, was man lieber lassen sollte bei Marketing Automation und wie typische Fehler vermieden werden können. Eine Folge, die insbesondere strategisch aufzeigt, wie man an das Thema Marketing Automation geht und somit auch heute noch so relevant ist wie damals. Hören wir direkt rein.
Es geht im Endeffekt darum, dass wir Marketingmaßnahmen teilweise oder vollständig automatisieren. So, das ist so die Grundlage. Und da geht es jetzt nicht irgendwie darum, totale Raketenwissenschaft zu machen und alles dann komplett zu automatisieren, sondern in erster Linie ist so die Grundidee dahinter auch, bisschen auch Denkmuster aufzulösen und sagen, ich mache nicht Kampagnen, irgendwie, die ich dann irgendwie über meine vorher getargetete Zielgruppe drüber stülpe, sondern eher auch in diese Richtung gehen, Perspektivwechsel mache und gucke, dass ich auf Basis des Verhaltens von Nutzern Trigger, die da gesetzt werden, Reaktionen durch das Marketing automatisiert folgen lasse. Sprich, wenn jemand auf irgendwie einen bestimmten Link reagiert hat, sich eine bestimmte Unterseite angeschaut hat, dass dann wieder irgendwas Neues passiert. So, und das ist im Prinzip die Grundthematik dahinter und nicht mehr wie es früher aus dem klassischen Marketing kommt. Ich fahre eine Kampagne und dann haben die Nutzer gefälligst darauf zu reagieren. Ich meine, der Klassiker ist tatsächlich E-Mail-Marketing. Also ich meine, ich mache, glaube ich, seit 2003 oder 2004 beschäftige ich mich mit dem Thema E-Mail-Marketing. Und das ist auch so die erste Anlaufstelle im Bereich Marketing Automation, weil ich halt auf Basis des Nutzerverhaltens dann halt auch E-Mails versenden kann. Aber wenn man halt das Ganze nur in E-Mail-Marketing denkt, wird man dem Thema halt auch nicht gerecht, weil du kannst so viele andere Triggerpunkte nutzen. Du kannst da im Prinzip im Zentrum sollte irgendwie ein CRM stehen, sprich, dass ich Nutzerdaten habe und einzelne Nutzer identifizieren kann, DSGVO-konform natürlich, und dann diese Nutzer bespiele mit E-Mails, aber auch zum Beispiel mit Pop-ups und Push-Notifications, wenn sie auf die Webseite kommen. Das habt ihr bei Hutter Consult jetzt, glaube ich, auch mit im Einsatz. Da dann mit Pop-ups arbeiten und bestimmte Nachrichten spielen, aber auch dann mit Retargeting-Kampagnen, dass sich die Leute bei Facebook dann auch, die mit bestimmten Inhalten interagiert haben, bei Facebook auch nochmal verfolge, Videos ausspiele entsprechend. Und auch noch weiter gedacht, kann ich das Ganze machen. Das heißt, wenn jemand auf bestimmte Inhalte reagiert hat, sich bestimmte Sachen bei mir auf der Webseite angeschaut hat und ich bin im B2B-Bereich unterwegs, kann ich diesen Kontakt ins Telemarketing übergeben und sagen, ruf den mal an. Oder im B2C-Bereich, was bei Online-Shops dann zum Teil gemacht wird, dass bei bestimmten Nutzern nach einem bestimmten Verhalten eine Postkarte verschickt wird mit einem Discount-Code oder solche Geschichten. Also da einfach weit denken und alles, was ich machen kann, was eine 1-zu-1-Kommunikation hat auf Basis von Nutzerdaten, ist im Prinzip mit Marketing Automation verwendbar. Und dementsprechend kann ich halt mein Marketing viel, viel besser steuern und habe auch die Hoheit wieder über meine eigenen Nutzer. Und viele Unternehmen hängen so am Tropf von Google und Facebook und müssen ihre bestehenden Kunden immer wieder neu da einkaufen. Das ist für die Aktionäre von Google und Facebook ist das toll, aber für die Unternehmen, deren Nutzer es sind, eigentlich ärgerlich.
Ich habe das Gefühl, dass viele Marketer unter Marketing Automation einfach einen neuen Begriff für eine E-Mail-Journey verstehen. Wenn ich da irgendwo ein E-Book bestelle, beispielsweise, ich habe kürzlich bei einem Schweizer Fotografen so ein E-Book bestellt mit Tipps, wie ich professionelle Porträts mit dem Smartphone erstellen kann. Und seit daher bekomme ich im Zweitagesrhythmus irgendwelche E-Mails mit weiteren Tipps, mit Angeboten, mit Gutscheinen etc. Also ist Marketing Automation bei vielen Marketern einfach wirklich ein neuer Begriff für E-Mail-Journey?
Leider ja. Also E-Mail ist definitiv ein wichtiger, ein sehr gut nutzbarer Bestandteil von Marketing Automation, aber tatsächlich ist es irgendwie, wird den Leuten gerade, ist auch mein Eindruck, irgendwie angepriesen. Du machst so deinen E-Mail-Funnel, wo du die Leute irgendwie durchschiebst, durchquetscht und am Ende von diesem Funnel kaufen sie dann. Das ist halt totaler Schwachsinn, weil wenn du jetzt jeden Tag, alle zwei Tage eine E-Mail bekommst und mit keiner dieser E-Mails irgendwie interagierst, dann kann man sich mal die Frage stellen, ob es Sinn macht, dir E-Mails zu schicken. Und dann da halt wirklich einfach das Ganze so aufzubauen, dass es auf Basis des Verhaltens des Nutzers funktioniert und wirklich so diese User-Journey nicht einfach nur in so einem E-Mail-Funnel betrachten, sondern wirklich ganzheitlich, weil es gibt Nutzer, die reagieren auf E-Mails, manche reagieren halt eben eher auf Messenger, manche reagieren auch einfach mal zwei Monate nicht und kommen dann wieder und dann kann ich den Ball erst wieder aufnehmen. So, und das heißt, wenn du jetzt bei diesem Fotografen auf irgendwie zwei, drei E-Mails nicht reagiert hast, dann könnte er auch damit stoppen. Und er könnte dir vielleicht auch irgendwann eine Postkarte schicken. Dann gehst du auf die Webseite und erst wenn du das wieder gemacht hast, kann er auch die E-Mail-Kommunikation vielleicht wieder aufnehmen, weil er weiß, du bist gerade wieder in dem Modus drin, dich mit dem Thema zu beschäftigen.
Und dann die Episode 16. Ein Gespräch, das mir bis heute geblieben ist. Es war mit Mirko Lange, der Gründer von Scombler. Und er hat da einen Satz gesagt, den ich auch heute immer noch gerne verwende und der auf so vieles zutrifft. Und der Satz war, es gibt nichts Schlimmeres, als das Falsche richtig gut zu machen. In der Episode 16 mit Mirko Lange ging es um Content und darum, wie man Inhalte heute denken muss, um eben seine Zielgruppen zu erreichen, dass man wegkommt von der Frage, hey, was poste ich diese Woche noch auf Instagram, sondern dass man hingeht und sagt, welche Themen möchte ich diese Woche bespielen, welche Themen haben diese Woche eine Relevanz. Auch da hören wir wieder kurz rein.
Heißt also, es reicht heute nicht mehr irgendwie, irgendwelchen Nutzen zu generieren, weil alles, was irgendein anderes Unternehmen ja gemacht hat, war weiterhin im Internet verfügbar ist. Und wir müssen, also auch genauso leicht verfügbar ist. Google ist immer besser geworden, man findet den besten Content immer leichter. Und auch hier ist es weitgehend so, the winner takes it all. Also es reicht im Grunde genommen, dass es zu bestimmten Themen ein oder zwei gute Contents bereits gibt. Und die sind auch gesetzt und die sind sehr gut. Und um dann dagegen anzukommen, muss man eigentlich ein Stück besser sein. Also es macht überhaupt keinen Sinn, einfach nur MeToo-Content zu produzieren. Und weil es einfach immer mehr gibt und dieser Content einfach von immer mehr Leuten produziert wird, teilweise von absoluten Spezialisten und mit Leuten mit Inselbegabungen, wird es halt immer schwieriger, wie auch im Sport, wie auch überall, Höchstleistungen zu erbringen. Und da wird die Luft halt einfach immer, immer dünner. Und wenn wir heute sehen, wo Leistungssportler beispielsweise, da geht es unter Umständen um, also gucken wir in die Formel 1, da sind zwei Zehntelsekunden sind Welten in der Rundenzeit. Mhm. Und so ein bisschen kommen wir auch in diese Richtung in Kommunikation, dass immer feinere Elemente, immer andere Möglichkeiten entscheiden. Und ich glaube, da werden wir jetzt gleich hinkommen, auch ein bisschen mehr hin zu diesem systemischen Ansatz, also frei nach dem Motto, es gibt keine größere Verschwendung, als das Falsche richtig gut zu machen. Also was ich erlebe, das ist, also dass wir auch mit sehr unterschiedlichen Leuten sprechen, letztendlich geht es ja um den Erfolg des Unternehmens. Und das sind die verschiedenen Ebenen. Wie auf der einen Seite, das letztendliche Ziel ist der Erfolg des Unternehmens, mehr Absatz zu haben, mehr Kunden zu haben und so weiter. Und da spielen natürlich auf operativer Ebene, jetzt natürlich gibt es dann einen LinkedIn-Kanalmanager oder den sozialen oder den Social Media Manager oder den TikTok oder wie auch immer. Und der kriegt natürlich jetzt eine Einzelaufgabe, dass er sagt, wir müssen oder aus irgendeinem Gründen gibt es die Entscheidung, man ist aus TikTok. Und dann kriegt er jetzt diese berühmten KPIs, also die Key Performance Indikatoren und wird jetzt natürlich auch an der Performance seines Contents auf einem Kanal gemessen. Und also wenn wir mit so einem sprechen, dann hat dieser Mensch das Bedürfnis, möglicherweise wird er sogar danach bezahlt, dass es also eine leistungsabhängige Komponente hat, dann wird er darauf gedrillt, hier mehr auf TikTok zu machen. Das ist jetzt im Mikrokosmos betrachtet natürlich okay, weil aus irgendwelchen Gründen gibt er dann, da hat man dann mehr Engagement auf TikTok. Nur erneut, darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht, man ist ja kein Verleger, dass ja das Geschäftsmodell ist ja nicht erfolgreich auf TikTok zu sein, sondern das Geschäftsmodell ist, den erfolgreichen Einsatz auf TikTok dazu zu nutzen, das Unternehmensziel besser zu erreichen. Und diese Anbindung, die geht sehr oft verloren. Das war einfach zu sehr, und das ist ein Managementproblem in erster Linie, gar nicht jetzt das Problem von den Leuten, die mehr auf TikTok machen wollen, sondern dass nicht verstanden wird, welchen Wertschöpfungsbeitrag hat jetzt beispielsweise das Engagement auf TikTok. Und also ist es jetzt reine Markenführung allein oder ist es Reputationsaufbau, was bei TikTok jetzt schwierig ist. Aber da das liegt ja dahinter. Wir müssen ja letztendlich die Frage beantworten, und die ist auch die wichtige im Content-Marketing, welchen Wertbeitrag leistet unsere Kommunikationsmaßnahme? Und das kann auf der einen Seite, wie gesagt, ein sehr operativer, sehr kanalorientierter sein, dass man sagt, unsere Aufmerksamkeit wird gesteigert oder unsere Reichweite wird gesteigert. Dann vielleicht auch auf etwas höherer Ebene, dass man sagt, nee, wir können durchaus auch Leads in irgendeiner Form generieren, also dass wir Adressen sammeln oder dass wir Traffic generieren auf unserem Shop, auf anderen Stellen, die näher am Verkauf dran sind. Aber letztendlich geht es ja auch um die Frage, die wir beantworten müssen, warum jemand von uns kaufen soll. Und da gibt es ja einen Grund. Also selbst wenn die jetzt auf den Shop geleitet werden, dann haben die ja trotzdem die Möglichkeit, bei unserem Wettbewerber zu kaufen. Und wir müssen herausfinden, warum jemand von uns kaufen soll. Also sei es, dass sie glauben, dass wir die kompetentesten sind. Also ihr, jetzt Hutter Consult beispielsweise, niemand würde euch beauftragen, weil ihr, und das ist die zweite Möglichkeit, die billigsten seid. Also das sind so typische Kaufgründe, weil ich der Billigste bin, weil ich der Beste bin, weil ich den besten Service biete, weil ich die höchste Qualität biete, weil ich der Innovativste bin. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum jetzt der eine Kunde den einen Anbieter und der andere Kunde den anderen Anbieter wählt. Das ist Positionierung. Und letztendlich geht es darum, dass wir das stärken, dass die Leute verstehen, ne, an eurem Beispiel jetzt Hutter Consult, wie ich sagte, niemand kauft euch, weil ihr die Hübschesten seid. Also, das seid ihr natürlich. Aber in der Mode ist hübsch sein ein Wertschöpfungsfaktor. Niemand kauft euch auch, weil ihr die Billigsten seid, weil die Billigsten seid ihr nicht. Aber ihr werdet gekauft, weil ihr die Besten seid. Und ihr seid Kompetenzführer. Das heißt also, in dem Moment, wo eure Kommunikation dazu führt, dass die Leute verstehen, das sind die Besten, in dem Moment habt ihr den größten Wertschöpfungsbeitrag geleistet in der Kommunikation, den ihr leisten könnt.
Und dann ein neuer Schritt, den wir gewagt haben, und zwar mit der Folge 18. Da sind wir das erste Mal thematisch ein bisschen breiter gegangen. Bisher haben wir vermehrt über Social Media, Social Advertising und Content Marketing gesprochen. In Folge 18 dann breiter, und zwar mit André Goldmann, SEO-Experte, haben wir über SEO gesprochen, aber auch über Usability von Websites. Und auch wenn heute viel eher über Geo gesprochen wird, also die Optimierung für AIs, sind seine Tipps immer noch Gold wert, und deshalb hören wir auch da kurz rein.
Dass wir erstmal gucken, zu welchem Keyword konvertiert eigentlich die Website. Also wo lohnt sich eigentlich Suchmaschinenoptimierung? Weil es wäre ja schwierig zu verargumentieren, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Halbjahresbudget verprellt hätte, weil ich auf einen Suchbegriff optimiert habe und dann vielleicht auch das Ranking habe, der am Ende gar keine Leads, Neukunden, Verkäufe etc. produziert. Deswegen, wenn ich weiß, das ist ein umkämpfter Begriff, dann teste ich vor allem auch erstmal, um das Suchvolumen herauszufinden. Also um auch dann irgendwann den ROI von meiner SEO-Maßnahme im Vorfeld schon ein bisschen forecasten zu können. Und zum anderen aber auch, um wirklich echte Werte zu bekommen. Und zum anderen eben auch, und das ist eine schöne Geschichte, um Snippet-Optimierung vornehmen zu können, weil du ja Title und Description genauso in der Anzeige hast. Und wenn du da halt entsprechende Auswertungen bekommen kannst, welche Anzeigentitel konvertieren deutlich besser, dann kannst du diese Informationen natürlich adaptieren auf deine ganz normalen Snippets, also Meta-Title und Meta-Description, um da eben einfach bessere Ergebnisse erzielen zu können. Man spricht dann auch von der Click-Through-Rate oder kurz CTR, die man dadurch optimieren kann, wenn man eben diese Informationen übernimmt und eben in seinen organischen Ergebnissen auch hat. Also das ist definitiv der Fall. Google hat dazu jetzt auch erst vergangene Woche ein neues Dokument auch veröffentlicht, wo sie drei Kernbereiche definiert haben, die da eben einzählen. Also es gibt ein paar mehr, aber es gibt eben drei, die man vor allem messen kann. Da wäre zum einen der LCP, der FID und der CLS. Der erste steht, also der LCD steht für Ladezeit im Großen und Ganzen. Der FID steht für Interaktion, also wie ist letztendlich die User Experience auf der Seite als solches. Also wann kann man damit eigentlich interaktivieren? Also man kann nicht eine Interaktion mit der Website vornehmen. Und dann gibt es eben den CLS, das ist so ein bisschen die visuelle Stabilität der Seite. Also sind da sehr, sehr viele Effekte mit drin, etc. Und diese Sachen kann man mittlerweile eben messen und kann diese entsprechend optimieren. Das ist jetzt noch kein Ranking-Signal, das soll aber kommen. Ich muss dazu sagen, ich merke mir nicht so Zeiträume, aber ich meine, Ende des Jahres wollen sie das einführen. Und es gibt halt jetzt schon die Möglichkeit, zum Beispiel in Lighthouse und ich meine, in PageSpeed Insights haben sie es auch mit eingebaut, dass man eben diese Werte bereits für seine Website auslesen kann und dann entsprechende Optimierungsmaßnahmen vornehmen kann. Da gibt es auch eine Chrome-Extension für, dass man das direkt oben im Browser sieht, wie die entsprechenden Zeiten sind. Da gibt es dann so Werte, die sind je nachdem, welchen Bereich man dann eben optimiert, zum Beispiel beim LCP, also Ladezeit, alles unter 2,5 Sekunden ist halt vollkommen in Ordnung. Bis 4 Sekunden, da sollte man schon ein bisschen was optimieren und alles darüber ist einfach wirklich schlecht. Und bei der Interaktion ist alles bis 100 Millisekunden in Ordnung. 300 Millisekunden ist in Ordnung und dann gibt's halt diesen dritten Wert, diese visuelle Stabilität und da haben wir es einfach bei 0,1 ist gut und 0,25 Sekunden, da braucht man halt ein bisschen Optimierungsbedarf. Das sind jetzt natürlich sehr, sehr viele Werte, die man sich jetzt wahrscheinlich auch beim Podcast hören nicht wirklich merken kann, aber da gibt es eben genau diese drei messbaren Größen, die wir eben ranziehen können, für die wir optimieren können. Und dann sind noch ein paar andere Sachen da, wie Sicherheit, Mobilfähigkeit, also ist die Seite auch wirklich auf unterschiedlichen Geräteauflösungen wirklich gut bedienbar. All solche Sachen zählen ja jetzt schon dazu und da wird auch in naher Zukunft deutlich mehr noch kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass Google diese ganzen Dinge auch mittlerweile sehr, sehr transparent dokumentiert, dass man die sehr gut nachlesen kann und dass Google da einfach auch sehr, sehr willig ist, dass wir wirklich gute und bessere Websites entwickeln. Ja, und das ist, glaube ich, ein schöner Trend, den man da beobachten kann. Also es gibt tatsächlich erstmal eine Grundsatzsache, nämlich machen und diese Erfahrung nutzen für weitere Projekte, weil nur durchs Machen kann man weiterkommen und vor allem halt auch seinen geistigen Horizont erweitern. Und diese Erfahrung, von der man ja in jedem Bereich spricht, ja, ob es jetzt Facebook Anzeigen sind, ob es Facebook-Marketing oder andere Social-Media-Aktivitäten sind. Diese Erfahrung, die man hat, die hat man ja nicht, weil man da irgendwie Beiträge gelesen hat, sondern weil man es angewandt hat. Und glaube ich, das ist grundsätzlich so ein Thema. Es gibt von Google eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich weiterzubilden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel web.dev. Also web.dev. Das ist eine Website von Google, wo man wirklich sehr, sehr vieles lernen kann, wie man gute Websites baut, wo man Tools findet, um seine Website zu optimieren. Es gibt ein, da habe ich allerdings die URL jetzt gerade nicht im Kopf, sehr, sehr große Dokumentation zu allen möglichen Bereichen von Google, wie man gute Websites baut. Google hat Online-Schulungen, wo man lernen kann, wie man eine gute Mobilfähigkeit schafft, wie man User-Experience-Optimierung betreibt. Also da ist Google mittlerweile sehr, sehr interessiert daran, gute Websites in den SERPs zu haben. Und das ist ja auch vollkommen logisch, dass sie das wollen. Also je mehr sie uns dazu befähigen, durch Anleitungen, durch Kurse, desto bessere Ergebnisse haben sie in ihren Suchergebnisseiten. Und je zufriedener der Nutzende ist von dem Ergebnis, was Google hat, desto häufiger nutzt der Nutzende die Suchmaschine und desto länger nutzt er die Suchmaschine, weil er weiß, ich bekomme bei Google ordentliche Websites.
In Folge 51 dann ein Feuerwerk an Tipps, und zwar LinkedIn-Hacks. Und wenn ich LinkedIn-Hacks sage, da kommt mir natürlich nur eine Person in Sinn, und das ist Britta Behrens. Sie war zu Gast und hat da wirklich eine Vielzahl von Tipps rausgehauen, die übrigens auch heute noch anwendbar sind. Von daher auch da gerne kurz ein Snippet aus dieser Episode.
Ein letzter Tipp fürs Profil ist auf jeden Fall, achtet mal auf Mehrsprachigkeit. Viele haben noch, weil sie von Anno Tuck irgendwie ihr LinkedIn-Profil haben, noch alles per Default auf Englisch eingestellt, haben aber schon teilweise mit Deutsch gearbeitet. Da ist es wichtig, wenn ihr ein rein deutschsprachiges Netzwerk habt, dann reicht es natürlich vollkommen aus, nur ein deutschsprachiges Profil zu pflegen. Mittlerweile könnt ihr aber halt auch in sämtlichen Sprachen euer Profil zusätzlich anlegen, was dann klickbar ist. Wenn ein Italiener beispielsweise bei euch aufs Profil kommt und ihr habt ein italienisches Profil, dann wird dieses Profil auch sofort angezeigt. Also der wird per Default, weil seine Spracheinstellung italienisch ist, auch auf euer italienisches Profil direkt gelenkt. Das müsst ihr nicht voreinstellen, sondern so intelligent ist LinkedIn, dass sie einem immer die Sprache, die derjenige, der auf euer Profil kommt, favorisiert, halt dann auch angezeigt wird. Und es gibt leider noch keinen Self-Service von LinkedIn für die Übersetzung, dass wenn ihr euren deutschen Text in den anderen Sprachen haben wollt. Und ihr solltet natürlich immer die Sprachen anbieten, in den Sprachen ihr auch mächtig seid und in den Sprachen, mit denen ihr halt auch geschäftlich, businessmäßig unterwegs sein wollt.
Beim Profil gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise ich kann ja auch meine Angebote noch integrieren oder meine Services, das ist ja, glaube ich, erst ab einer gewissen Karrierestufe möglich.
Ich habe gemerkt, dass immer, wenn man sich auch unten in die Berufserfahrung meistens irgendwie eine selbstständige Tätigkeit reingesetzt hat, dann wird diese Servicebox schneller aktiv, okay. Weil das regulär dafür gedacht war, dass halt wirklich Selbstständige und Freelancer, die auf der Plattform aktiv sind, prominenter ihre Dienstleistungen entsprechend anzeigen können. Aber das taucht auch immer mehr im Angestelltenverhältnis, wenn ich einfach bei einer Company meine Berufserfahrung eingeklinkt habe, taucht diese Servicebox auch auf. Und wenn ich da Marketingverantwortlicher bin, sollte ich da auf jeden Fall auch in dieser Servicebox dann meine Marketingdienstleistungen, meine Kompetenzen halt dann einpflegen, weil aufgrund des Social Selling Indexes ist das Profil, je besser und je ausführlicher das Profil gepflegt ist, desto mehr Punkte bekommt man in diesem Bereich des Social Selling Indexes einen Mehrwert, und dadurch wird halt dann auch wieder die Reichweite und die Reichweite der eigenen Beiträge halt dann bestimmt und besser ausgesendet. Deswegen die Featured Box nutzen, auch was man als Ausbildung gemacht hat, ausfüllen, sich die Skills regelmäßig bestätigen lassen, Empfehlungen schreiben lassen, so dass man halt auch von außen eine Referenz bekommt und nicht nur selber sagt, wie toll man in seinem eigenen Profil ist, sondern dass man halt auch von Geschäftspartnern und Kollegen entsprechend empfohlen wird. Und ja, wenn ich Weiterbildung habe, Zertifizierung, Zertifikate, LinkedIn-Learning-Kurse, die man gemacht hat, oder halt jetzt die von den Marketing-Solutions sind ja jetzt auch neue, endlich LinkedIn-Zertifikate startklar, die man habe, sondern halt wirklich nur einen Teil, weil wir wollen ja auch natürlich vor allem auch bei anderen Leuten auffallen, um sie halt wiederum halt dann natürlich als Follower oder als Netzwerkkontakt zu gewinnen. Und dementsprechend muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das halt nicht genau, ich habe jetzt wieder mein Netzwerk erreicht und jeder weiß jetzt Bescheid, sondern es hat halt dadurch viel, viel mehr neue Kontakte, Zweitkontakte, vielleicht sogar auch Kontakte dritten Grades erreicht, sobald es halt wirklich über diese hohen Beitragsansichten hinausgeht. Ja. Also nicht grämen, wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Leute erst, in Anführungsstrichen, 1000 Leute sind auch schon echt viel. Im Durchschnitt spricht LinkedIn irgendwie von 500 Leuten im Durchschnitt, die ein durchschnittlicher LinkedIn-User irgendwie hat. Das sollte man natürlich überspringen, aber wenn ich jetzt schon 1000 Leute habe, dann ist es am Anfang völlig okay, wenn die Reichweite irgendwie bei 200, 300, 400 oder 500 Ansichten ist. Das ist völlig okay. Wichtig ist, man bleibt kontinuierlich am Ball und bespielt halt seine Themen und das Netzwerk halt regelmäßig mit diesen Beiträgen. Und manchmal ist da.
Und ja, man hört es mir an, ich bin Schweizer mit einem Schweizer Akzent, manchmal mehr, manchmal weniger. Und deshalb haben wir auch Schweizer Gäste natürlich im Podcast. Unter anderem war der Gründer der ersten Storytelling-Agentur, Timo Wäschle, bei mir zu Gast. Er hat in der Folge 52 über Videomarketing gesprochen und das ist jetzt 4 Jahre her. Aber das Thema ist immer noch so aktuell wie damals, vielleicht sogar noch aktueller. Wie kann man Videos aufbereiten? Auf was muss man achten? Und weniger einfach, ja, ich kaufe mir jetzt eine gute Kamera und mache dann Videos, sondern eben, wie gehe ich das Ganze strategisch an? Wie erzähle ich eine Story? Und auch da hören wir doch kurz rein.
Und deswegen macht es natürlich Sinn, sich zuerst zu überlegen, okay, was möchten wir sagen und wie kommunizieren wir das so, dass es wirklich einfach auch beim Kundenschluss am Ende ankommt. Und dann kann man sich fragen, ist Video das geeignete Mittel? Wenn Video, nimmt man Film oder nimmt man Animation oder nimmt man ein Hybridformat? Mischt man die Geschichten? Nachher kann man sich auch überlegen, okay, was ist denn überhaupt der Duktus? Ich mag mich noch erinnern, wann war das? Irgendwie 2013 ist eine große Schweizer Bank zu mir gekommen, meinte, wir wollen ein Produktvideo über Factoring machen. Und Factoring, für die das nicht wissen, was das ist quasi, dass man wie die Rechnungen auslagert und dann bezahlt das Finanzinstitut quasi die Vorkasse. Und dann habe ich daraufhin gesagt, ja, ich würde gerne 2 Meetings in der Vorbereitung zu unserem Meeting, und zwar einmal mit Sales und einmal mit Compliance. Und da meinten die, wieso Sales und warum Compliance? Dann habe ich gesagt, das wird sich dann erschließen, wenn ich euch die Resultate präsentiere aus diesen Gesprächen. Da meinten die, okay, gut, ja, wenn es uns nicht kostet, dann machen wir das. Und dann habe ich gesagt, nein, das in eurem Fall mache ich das jetzt einfach mal so. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Factoring nicht international beworben werden konnte, weil das eben ein Schweizer Produkt gewesen ist, also konnte man es nicht auf YouTube zeigen. Also bin ich dann nachher aus diesen 2 Gesprächen von Sales und Compliance dann auch zur Kommunikationsabteilung wieder zurückgekommen und habe gesagt, okay, gut, ich habe euch die Lösung, wir machen nicht ein Video, wir machen 2. Dann haben sie gesagt, kostet es mehr? Und ich habe gesagt, nein. Dann sagen sie, ja logisch, dann nehmen wir natürlich 2, weil es ist ja mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, warum machen wir denn das? Dann sage ich, ja, weil wir dürfen das Produkt nicht erwähnen oder beziehungsweise nicht bewerben auf den sozialen Medien. Also was wir machen dürfen, ist, wir dürfen das Problem oder das Bedürfnis, über das können wir sprechen. Und die Lösung, die präsentieren wir dann auf der länderspezifischen Microsite. Und so habt ihr im Funnel auch gleich wieder eine Conversion mehr, weil dort habt ihr natürlich die Möglichkeit, ein Whitepaper-Download oder eben aber auch einen qualifizierten Sales Lead hinzubekommen. Und sie meinten, ah, okay, das ist clever. Und solche Sachen mache ich immer wie mehr mit meinen Kunden, dass wir zuerst uns einfach überlegen, okay, was ist einfach die cleverste Maßnahme, um dann wirklich auch den Kunden dorthin zu bekommen, dass er schlussendlich dann wirklich einfach auch das macht, was der Kunde gerne hätte, nämlich Geld in die Hand nehmen.
Also das Hinterfragen des Briefings, nicht einfach nur eben. Man könnte jetzt auch hingehen und sagen, ah, okay, cool, die wollen ein Video, okay, ich sende 2 Personen mit Kameras, mit Ausrüstung etc., wir machen da einen Dreh, machen Post-Production, sondern dass das schon weit vor der Produktion anfängt mit dem Hinterfragen, ja, braucht es überhaupt ein Video, macht das Sinn?
Und dann eben, was möchte ich da kommunizieren? Du sagtest jetzt auch Funnel. Wir arbeiten bei der Hutter Consult auch sehr stark nach Funnel-Modellen. Also jetzt beispielsweise, wir haben das Modell von Avinash Kaushik mit See, Think, Do, Care. Das heißt eben, zuerst mal Awareness schaffen, dann den Nutzer ein Interesse wecken in der Think-Phase, in der Do-Phase schlussendlich konvertieren. Und wenn er dann konvertiert hat, noch mit nachgelagerten Botschaften ihn überzeugen, er hat die richtige Entscheidung getroffen oder eben auch mit Up- und Cross-Selling.
Mhm. Awareness, Information und Engagement, abgekürzt.
Ja. Ja, Engagement ist dann einfach der Kauf, in der Care-Phase ist dann noch die Kundenbetreuung.
Genau, exakt. Ja, das macht absolut Sinn. Mhm. Es macht auch Sinn, dass wenn man halt beispielsweise sagt, ja, man hätte gerne ein Testimonial vom CEO. Dass man sich dann halt wirklich einfach auch überlegt, und es finde ich jetzt, dass man sich wirklich einfach auch überlegt, okay, was ist die Botschaft? Und wenn man über die Botschaft kommt, dann kann man sich auch sagen, okay, was ist eigentlich die nachgelagerte Botschaft, so wie du es genau schön auch aufgezeigt hast mit deinem Funnel. Also dass man sagt, okay, die Botschaft ist, hallo, es gibt uns. Nachher zweitens, ey, übrigens, es gibt dieses Produkt. Und dass man nachher nochmal nachfragt, du, wie hast du dieses Produkt empfunden? Wie war dein Kaufprozess? Hattest du Spaß? Und so kriegt man wieder ein Customer Insight mehr und kann ihn wieder noch mehr auf seiner Journey begleiten. Und genau diese Journey, das ist Storytelling. Dass man einen Kunden auf eben seine Journey mitnimmt und auch, dass man den Kunden auf das Kunden-Journey begleitet. Und das kann man natürlich mit Video-Marketing wahnsinnig gut. Und da kann man sich fragen, was ist denn eigentlich Video-Marketing? Ich sage ganz vielen Menschen, ey, übrigens, ihr vergesst so in diesem Video-Marketing die ganze Selfie-Thematik. Und dann finden die Menschen so, hä? Wie meinst du jetzt Selfie-Thematik? Und dann erzähle ich, immer wieder das Gleiche. Ey, warum schickt ihr nicht, und das ist mein Tipp jetzt für dich, liebe Zuhörerin oder liebe Zuhörer, hey, nach einem Meeting, warum machst du nicht einfach kurz eine Videobotschaft und sagst, hey, hallo, Herr Lieber und so weiter und so fort. Schön, haben Sie sich Zeit genommen für mich. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. If you have any questions, I'll always be there for you. Und das ist auch Videomarketing. Das ist auch Bewegtbild. Also sollte man dieses ganze Thema viel integrierter anschauen und dann halt wirklich einfach sagen, wie kann ich die Zitrone maximal auspressen? Wenn uns unsere Kundinnen und Kunden, und die sind mannigfaltig von CSS, PostFinance, Swisscom, Hermes, L'Oreal und hast du nicht gesehen, wenn die kommen, dann überlege ich mir immer, okay gut, was kann ich an diesem Drehtag noch Zusätzliches machen?
Und dann ein Gast, über den ich mich sehr gefreut habe, weil ich bin ein bisschen so mit ihm groß geworden im Online-Marketing oder insbesondere auch im Social Media. Und das war Felix Beilharz, Mr. Social Media himself. In der Episode 60 haben wir über große Wirkung mit kleinem Budget gesprochen. Und er hat da sehr viele praktische Ideen und Tipps mitgegeben, wie eben Unternehmen mit wenig Budget große Wirkung in Social Media erzielen können. Und diese Ideen sind auch heute noch anwendbar. Und deshalb möchte ich dir diese nicht vorenthalten.
Die beste Vorlage, die man auf ganz viele verschiedene Arten umsetzen kann, aber der beste Trick ist der, dass die Leute selber den Witz kreieren, du lieferst nur die Vorlage. Ja, das heißt, du machst zum Beispiel einen Post, gibt es ja das Muster zum Beispiel, ich habe es mal gesehen neulich, ruiniere ein Date in 4 Worten. So, ne? Und dort in den Kommentaren haben dann eben kommentiert ihre Ergebnisse, weil jeder hält sich ja selber für am lustigsten irgendwie und dann machen die dann ihre Beiträge und dann kommen auch richtig krasse, lustige Sachen bei raus. Das heißt, du hast gar nichts gemacht, du hast nur die Vorlage geliefert und die Leute selber machen daraus einen Kommentar. Oder machen daraus den Witz. Ich habe dazu auch mal was gemacht neulich. Ich habe gemacht, ruiniere eine Kundenbeziehung in 5 Worten. Da gab es nämlich ein paar hundert Kommentare drunter. Richtig krasse, witzige Sachen dabei. Aber die Witze kamen eben von den Leuten. Oder dieses typische Autocomplete-Gags. Ja, so du beginnst einen Satz, keine Ahnung, Social-Media-Manager sind und dann müssen die Leute über ihr Handy Autocomplete quasi den Satz vervollständigen und dann kommentieren. Da kommen absurd lustige Sachen bei raus, aber du hast nur den Aufhänger gegeben. Also du musst gar nicht den Witz selber liefern, den Witz liefern die anderen quasi. Das ist der erste Tipp. Also denkt euch Muster aus einfach, wo die Leute selber den Witz kreieren und ihr nur den Aufhänger liefert. Kann je nach Branche bombastisch funktionieren. Und das zweite ist auf jeden Fall, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Selbstironie kann sehr, sehr, sehr sympathisch machen, eine Marke auch sehr nahbar machen und dann entsprechend auch sehr gut funktionieren. Ja, BVG in Berlin machen das fast ausschließlich so. Die machen eigentlich nur so Posts, wo sie sich selber auf die Schippe nehmen und ihre eigenen Schwächen, ja, zu spät kommen, schmutzige Bahnen und so weiter, das ganz bewusst persiflieren, das ist, wirkt einfach sehr sympathisch. Ja, weil jeder weiß es ja, dass die Bahnen zu spät kommen. Warum das versuchen zu verschweigen oder zu negieren oder so? Nee, die machen daraus Humor. Funktioniert super.
Ja. Du hast ja selbst einen Kurs entwickelt mit dem Namen Sehr witzig, witzige Social Media Posts erstellen mit 1:1 Anleitungen, Erklärungen, vielen Beispielen, praktische Templates, mehr als 3 Stunden Videomaterial. Und du hast auch den Zuhörerinnen und Zuhörern direkt noch einen Vouchercode mitgegeben. Ich habe das in den Shownotes verlinkt, der Kurs zu Felix Beilharts witzigere Social Media Posts erstellen, wo ihr 50% Rabatt auf den Kurs bekommt. Also da unbedingt draufklicken. Ich empfehle euch den Kurs vor allem, wenn ihr eben auch witzigere Posts erstellen wollt. Und warum sich das lohnt, zeigt die Global Web Index Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Die hat Personen gefragt, was sie für Inhalte auf Social Media sehen wollen. Und da ist nicht an erster Stelle inszenierte und glamouröse Inhalte, sondern halt wirklich lustige und unbeschwerte Inhalte. Und wenn du dein Social Media Marketing oder deine Social Media Postings auch dahingehend optimieren möchtest, dann ist der Kurs von Felix Beilharts genau das Richtige für dich.
Das war ein wunderschöner Vorschlag. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Ja, die Idee war wirklich, so was gibt es im deutschen Markt halt noch nicht. Ne? So ein Kurs, wo du ganz einfache Strukturen und Mechanismen und Vorlagen auch für witzige Beiträge drin hast, das gab es nicht. Habe ich also erstellt. Jetzt gibt es ihn. Und es gibt ihn für Hutter-Zuhörer und für Zuhörer von Thomas günstiger.
Einleitend hast du auch gesagt, eben so Virals, das Unternehmen Virals entwickeln, also virale Beiträge. Jetzt, das ist ja immer was, das kann man nicht abschätzen, wird der Beitrag viral oder nicht. Hast du da Tipps, welche Punkte erfüllt sein müssen, damit die Chancen auf ein Viral erhöht werden?
Ja, also du hast völlig recht, das kann man nicht vorhersagen. Ja, also man muss mal wissen, die Posts, die man so sieht, die mega viral geworden sind, sind ja nur die, die du siehst, weil du die ganzen Flops ja nicht siehst. Das ist ja der Witz dabei. Ich wurde mal im Fernsehen mal gefragt von einem Redakteur so, haben Sie denn Beispiele für virale Posts, die gefloppt sind? Da muss ich echt überlegen, weil dann hätte ich es, dann wären sie ja viral, wenn ich sie gesehen hätte. Ja. Ne? Also, von daher, nee. Und man muss wissen, die Posts, die wirklich viral wurden, da steckt oft auch viel Geld dahinter. Also die werden oft auch mit 7-stelligen oder 8-stelligen Beträgen teilweise gesiedet und produziert und so. Also das sind schon recht große Investitionen, damit es mal viral wird. Ich weiß nicht, ob du noch, kennst du noch diesen Van Damme, der zwischen den beiden LKWs dann Spagat macht, ne? Das ist 60 Millionen Views oder so. Aber die haben alleine in das Seeding halt über 1 Million reingesteckt, nur damit das eben mal in Gang kommt. So. Also das ist schon nicht einfach... passiert nicht von selbst so. Aber man kann das trotzdem zumindest ein bisschen fördern. Ja, wenn ja auch nicht garantieren, aber fördern. Da gibt es also ganz viele Mechanismen zu, wie was viraler wird. Hängt auch ein bisschen vom Kanal ab. Ja. TikTok zum Beispiel, da ist halt der Sound mega wichtig. Ja, wenn du den passenden Sound hast, der gerade eben auch im Trend ist, wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit auch angezeigt werden. Ja. Wenn du so ein Loop-Format hast, dass quasi Leute das Video am Ende nochmal von vorne angucken wollen, da gibt es ja 1000 Tricks, wie man das machen kann. Auch das führt halt zu mehr Views und dann auch wieder nachher zu mehr Reichweite.
Und wenn man Social Media macht, dann sollte man es richtig machen. Und richtig machen heißt, man startet mit einer Social Media Strategie. Und da habe ich mit Jens Wiese in der Episode 77 darüber gesprochen, wie man Schritt für Schritt eine Social Media Strategie erstellt. Und in dieser Episode gehen wir wirklich durch, so dass eigentlich jede Person am Ende der Episode eine Social Media Strategie erstellen kann und aufbauen kann. Und ja, es war fast wie ein kleiner Workshop mit Jens Wiese und deshalb auch da hören wir kurz rein.
Wenn du nicht Richtung Content Marketing denkst, dann endet es in diesen schrecklichen Excel-Vorlagen, wo irgendwelche Feiertage drin aufgeführt sind und wo wir dann den Weltkaffeetag und den Weltkatzentag und keine Ahnung was Tag feiern. Ja? Für mich schmerzt es quasi jedes Mal, wenn ich so eine Art Post noch irgendwo auf Facebook, Instagram, LinkedIn sehe. ganz klar geht es Richtung Content Marketing. Und der Verweis zu Mirko, der ist da sicherlich auch nicht falsch, der mit den Handlungsfeldern und Themen ja in eine ähnliche Richtung geht. Genau. Das Community Management wird ja häufig vernachlässigt. Ja, also es ist leider ja so, also eigentlich ist das Community Management der Social Teil von Social Media, ja? Und leider schauen wir uns immer nur das Media an oder viele Unternehmen schauen sich nur das Media an. Und das Social ist aber mitentscheidend für den Erfolg, weil wenn du es schaffst, irgendwie eine Community um deine Marke aufzubauen, dann tragen die einfach, das wird seit Jahren gepredigt, dann tragen die einfach deine Marke auch weiter. Und das funktioniert nicht damit, indem du da einfach nur Push-Kommunikation machst. Also ich mache meinen Redaktionsplan und dann wird das irgendwie da rausgehauen und dann mal schauen, was passiert. Sondern du musst wirklich dann aktiv reingehen, wenn jemand was drunter kommentiert, musst du entsprechend auch da sein, antworten, Hilfestellungen geben, all diese Punkte. Tatsächlich kann das Community Management am Ende sogar dir deine Verkäufe hochtreiben oder dich deinen Zielen näher bringen, je nachdem, was du denn definiert hast als Ziele. Es gab einen Case, ich weiß nicht mehr was, KFC oder so, die haben das gemacht. Die haben halt gesagt, machen wir mal einen Monat ohne Community Management unsere Facebook-Seite und machen wir einen Monat mit Community Management. Und haben halt gesehen, wie ihre Reichweiten alleine dadurch, dass jemand da war und diese Kommentare beantwortet hat, nach oben gegangen sind. Anderes Beispiel ist, glaube ich, Holiday Check gewesen. Die sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen da jetzt wirklich mal einen Return of Investment oder ja, Return of Investment hintersetzen hinter unser Community Management und haben gesagt, unser Community Management empfiehlt in den Kommentaren gezielt Reisen und hat diesen alle mit einem UTM-Link verbunden und wir können so am Ende des Monats sagen, wie viel Umsatz haben wir denn allein daraus generiert, dass wir da entsprechend in den Kommentaren Beispiele für weitere Reiseziele oder Ähnliches gebracht haben. Also das wird häufig vergessen, ist meiner Meinung nach aber ziemlich wichtig und ist auch an der anderen Stelle noch wichtig, nämlich wenn wir über Anzeigen reden, weil sehr häufig sehen wir Anzeigen, bei denen es so ist, schalten und vergessen. Ja? Und dann passiert darunter aber der Shitstorm und keiner schaut darauf. Stattdessen wird Budget nachgelegt, weil Interaktionsrate dieser Anzeige scheint ja ganz gut zu sein, also noch mehr Budget dahinter. Und dann gehe ich mit meinem Geld hin und verbreite die schlechte Nachricht über mein Unternehmen. Ja? Also Community Management, super wichtig. Das ist aber etwas, was man teilweise auch wirklich lernen muss oder wo ich wirklich jemanden brauche, der sich damit auskennt oder meine Mitarbeiter entsprechend schulen muss, ja, um klarzumachen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, wo wir arrogant auftreten können, sondern das ist etwas, wo wir auf Augenhöhe mehr oder weniger kommunizieren wollen.
Du hast ja einleitend schon gesagt, wenn man die Stakeholder dann so einen Tisch nimmt, um eben die Social-Media-Strategie zu erarbeiten, ist das dann oftmals auch das Support-Team oder die Service-Line oder Kundendienste, die dann auch da Inputs geben können, wie kann man eben das Community-Management optimieren, bis hin, dass man das Community-Management über die eigentlich abwickelt, ohne dass man jetzt da zusätzliches Personal aufbauen und schulen muss.
Das Gute daran ist ja, was ich immer wieder sehe, ist, dass eben dieses Servicepersonal, was das schon seit Jahren macht, die Briefe beantwortet, die ans Telefon gehen und so weiter, die sind im Unternehmen schon sehr, sehr gut vernetzt, weil die eben schon seit Jahren eben Informationen zusammentragen müssen, um sie dann an den Kunden wieder rauszugeben. Deshalb ist es super schlau, diese Vernetzung dann auch zu nutzen im Social Media Marketing und nicht zu sagen, so und jetzt bauen wir ein ähnliches Silo einfach nochmal nach, ja, und bauen das einfach nochmal für Social Media neu. Das ist nicht sinnvoll, nein.
Wenn man die Social Media Strategie ja richtig im Unternehmen aufgehängt hat, ist das ein Teil der gesamten Unternehmensstrategie und somit ist das einfach sind das zusätzliche Kanäle, die jetzt für den Kundendienst dazukommen, wie in den vergangenen Jahren E-Mail dazugekommen ist für die, die Telefonservice angeboten haben oder jetzt WhatsApp oder Messenger dazukommen, kommen halt dann halt andere Kanäle noch dazu.
Genau, und es gibt entsprechend ja auch die Tools dafür, die mir einfach helfen, wenn ich jetzt nicht super Social Media kompetent bin als Service-Mitarbeiter, dass ich dann nicht sagen muss, okay, und jetzt klicke ich die ganzen Seiten durch und jetzt klicke ich alle Anzeigen durch, ob da irgendwo was passiert ist, sondern das Tool liefert mir das dann ja in einer netten Oberfläche, ohne diese ganze Ablenkung, die einem sonst so ein Social Network bieten könnte. Und ich muss die Sachen nur abarbeiten. Ja, und ich denke, das kann man super integrieren, auch in aktuelle Prozesse.
Jetzt hat man die Social-Media-Strategie erarbeitet, also eben die Grundlagen hat man. Man hat optimalerweise deine Impact-Cards bestellt und anhand dieser Impact-Cards die eigene Social-Media-Strategie erarbeitet. Jetzt in welchem Rhythmus empfiehlst du, eine Social-Media-Strategie zu überprüfen oder zu optimieren?
Ich würde das empfehlen, es hängt so ein bisschen davon ab, wie ich meine Ziele gesetzt habe. Also wenn ich sage, okay, ich habe Zielsetzungen, die gehen immer auf 6 Monate, dann wäre das zum Beispiel ein möglicher Punkt. Wobei ich 6 Monate schon sehr kurz finde für den Prozess, der jeweils da dran hängt, um dann jedes Mal eine Nachbesserung zu machen. Aber im Jahresrhythmus würde ich schon sagen, ist das eine sinnvolle Sache, dass man schaut, okay, was haben wir gemacht? Konnten wir uns überhaupt an unsere Strategie halten? Haben wir uns daran gehalten? Was gibt es aber auch für Veränderungen, gerade wenn irgendwelche neuen Netzwerke aufpoppen?
Und dann Folge 99, da ging es richtig zur Sache. Der Gast in Folge 99 war bei mir schon mal zu Gast. Dazumals hast du noch über Instagram Shopping gesprochen. In Folge 99 spricht er über Social Ads, die funktionieren. Und das ist niemand Geringeres als mein Lieblingsberliner, der in Österreich wohnt. Das war Daniel Levitan von AdsLab. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie baut man funktionierende Social Ads auf. Denn wir haben ja immer weniger Daten, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben Cookie Consent, wir haben Apple Tracking Transparency, weitere Einschränkungen. Und Daniel hat da ein Framework vorgestellt, das sie bei AdsLab einsetzen, das wirklich hilft und eben immer noch bestens funktioniert. Und deshalb auch hier einen kurzen Ausschnitt aus dieser Episode.
Es ist echt schwer zu sagen, weil dann kommt die Lieblingsantwort von jedem Performance-Advertiser, es kommt drauf an. Also ich glaube, früher war es einfacher, ich sag mal, das gewinnende Format zu finden und zu sagen, so, ab jetzt sind es Bilder und dann haben alle nur noch Bilder produziert. Mittlerweile bin ich ein großer Freund davon zu sagen, es muss der Mix sein und es muss eher, dass du es schaffst, zu gucken, wie du deine Zielgruppe, also du hast irgendwie eine für dich eine Aussage oder eine Botschaft oder irgendwas, was du mit deinem Werbemittel vermitteln möchtest und dass du dann sagst, okay, wie kann ich das Ganze in ein Video pressen, in ein Bild pressen oder in eine Animation. Am Ende finde ich gar nicht, ich sag mal, das Format, das gewinnt, sondern es ist eher die Botschaft und dann auch wieder, ich meine, du wirst wahrscheinlich anders Social Media konsumieren als ich, ist das auch nochmal ganz wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, wenn da ein schönes Bild ist, dann holt mich das viel mehr ab, als wenn da irgendwie eine Person mit mir spricht. Das Einzige, was ich vielleicht sehe, ist tatsächlich, wenn wir davon sprechen, also von User-Generated Content, das bedeutet Werbung, wo eine Person einfach irgendwie was in die Kamera hält und sagt, schau mal, das musst du dir kaufen. Das hat vor 2 oder 1, 2 Jahren super funktioniert. Das war einfach so, wow, da ist ein Mensch in einer Werbung. Und mittlerweile erkennt man das viel zu schnell als Werbung und sagt so, oh nee, komm, und swipe weiter. Und das muss man meiner Meinung nach immer besser machen. Also ja, Menschen funktionieren immer noch als Verkäufer oder Verkäuferin von Produkten oder was auch immer super, aber das reicht nicht mehr. Also ne, nur zu sagen, ich buche da jetzt eine Person für 200-300 Euro und die hält dann irgendwie was in die Kamera. Die Zeiten sind vielleicht auch Gott sei Dank vorbei. Die Learnings visuell darzustellen. Dafür nutzen wir dann Looker Studio, ne, Data Studio früher. Foreplay ist auch ein super Tool, wo wir tatsächlich visuell die Konzeption festhalten mit dem Kunden, dass der dann tatsächlich gucken kann, wo kam die Inspiration dafür her, wie hat denn dann das auch funktioniert? Super wichtig, alles visuell festhalten, weil ich glaube, auf Dauer ist niemand glücklich mit nur Zahlen. Ja, das wären jetzt so meine zwei, ich sag mal, Tipps, visuell darstellen und was habe ich noch gesagt? Das Zweite, das was außer auch hoffentlich schlau war, Thomas. Visuell, ach ja, und Learnings, bitte. Also in Learnings, genau, Learnings denken, in Learnings über den denken. Und, genau. Danke.
Genau. Jetzt etwas, was ich jetzt nur mit dir mache, weil bei euch im Podcast ist das auch immer am Ende ein Thema, und zwar, wem sollte man unbedingt auf LinkedIn folgen, wenn man sich weiter ins Thema Social Advertising, Social Creatives einarbeiten möchte. Also natürlich einerseits mal dir, dann
dann
also
dir.
Ich werde dich verlinken und dann, ja, bei mir ist weniger Social Advertising von der Kreation her.
Ach so, dass man, wie man da
von folgen. Der Kreation her, also dir sicherlich, auch dem ganzen Adlabs-Team, beziehungsweise dem LinkedIn-Account oder auch Instagram-Account mit sehr vielen Tipps. Gibt es da noch einen weiteren Account, wo du sagst, da beziehst du vielleicht auch Inspirationen daraus, wie man Creatives nochmals neu denken kann oder was man ausprobieren könnte?
Jetzt hast du mich echt erwischt. Also ich folge tatsächlich so in dem Bereich auf LinkedIn vielleicht gar nicht so vielen. Also ich schaue mir tatsächlich auch, wer redet denn auf LinkedIn viel über Creatives? Also ich inspiriere mich tatsächlich eher, so blöd es klingt, auf TikTok und Instagram und gucke gar nicht unbedingt, wer über Creatives redet, sondern ich habe heute zum Beispiel auf LinkedIn gepostet, ich folge Keith Lee, das ist ein Restaurantkritiker. Und ich gucke, wie er das vermittelt und leite dafür für mich ab, warum funktioniert das, was er macht, und lerne dadurch ganz viel für Creatives. Also der macht das, musst du dir auch angucken, Thomas. Ein super tolles Storytelling, immer so, dass ich denke, genau das, ich will verstehen, warum es so funktioniert, verstehe es auch mittlerweile. Das heißt, da hole ich mir eigentlich eher die Creative-Inspiration, als dass ich mir jetzt irgendwie, also LinkedIn ist tatsächlich für mich eher so business-relevante Themen, weniger so diese Kreativitätsthemen, aber also mir fällt spontan tatsächlich Michael Schirnhofer, ich weiß nicht, ob du den kennst, den mag ich sehr.
Genau, also der CapCut.
Genau.
Die auch aus Österreich, absolute Empfehlung, insbesondere auf Instagram auch, wenn total. Er wieder seine Videos postet, der macht ja alles am Smartphone.
Wahnsinn, oder? Ja. Daniel Zoll, auch vielleicht noch eine Empfehlung von mir. Bei uns im Team Janine König, die einfach, die ist auch genau das Gleiche, also der gibst du ein Handy in die Hand und das war's, die braucht nicht mehr. Die ist auch aktiv auf LinkedIn. Das wäre so auf LinkedIn tatsächlich vielleicht, ich sag mal, die drei. Ansonsten, wie gesagt, bin ich eher weniger, dass ich mir angucke, was erzählen andere über Creative, sondern ich will irgendwie verstehen, was catcht mich gerade so sehr an der Person. Ich finde sowieso, dass Unternehmen sich ganz oft von Personen, Marken abgucken sollten, warum sie funktionieren. Da machen die halt auch, also da machen Personen machen meistens einen super Job auf Social Media.
Und natürlich gäbe es noch viele weitere spannende Episoden, doch wie gesagt, das wären über 125 Stunden und viele davon sind echte Evergreens, das heißt, die funktionieren auch heute noch so wie vor 2, 3, 4 oder 5 Jahren. Darum den Aufruf an dich, scroll einfach mal durch unseren Podcast-Feed. Ich bin überzeugt, du findest mindestens 3 Episoden, die dich direkt weiterbringen. Ja, und jetzt kommt so der Moment, um Danke zu sagen. Ich möchte dir danken fürs Zuhören dieser Episode, aber auch für die Treue in den vergangenen Episoden. Danke für die vielen Feedbacks, die Nachrichten, denn ohne dich hätte es diesen Podcast nie gegeben, beziehungsweise wäre er nie so lange ausgestrahlt geworden. Und ich möchte auch allen Gästen danken, allen Expertinnen und Experten, auch wenn es teilweise schwierig war, neue, insbesondere Expertinnen zu gewinnen, möchte ich mich recht herzlich für die Zeit, die ihr genommen habt, denn es ist nicht einfach nur ein 45-Minuten-Gespräch, sondern sind ja auch Vorgespräche, man bereitet sich vor, man teilt dann die Inhalte, den Podcast, also ist dann doch so 2, 3 Stunden, wo ein Gast aufwendet, um eben in einem Podcast dabei zu sein, und da möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich persönlich konnte unglaublich viel mitnehmen, für mich, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt ist der Moment gekommen, Abschied zu nehmen, denn es wurde entschieden, dass dieser Podcast nicht weitergeführt wird, sondern dass die Ressourcen, die dieser Podcast aufwendet oder benötigt hat, anderweitig eingesetzt werden. Und somit wird das die letzte Episode sein. Wie schon gesagt, geh in den Feed, schau dir oder hör dir alte Episoden an. Die meisten Episoden sind Evergreens, die kannst du auch jetzt noch 4 Jahre später hören und einiges mitnehmen. Denn ich habe immer geschaut, dass die Gäste umsetzbare Tipps mitbringen in die Episode und nicht einfach nur irgendwelches strategisches Blabla. Ich werde, da ich selbst ja sehr viele Podcasts höre, in den nächsten Wochen auf LinkedIn einige Podcast-Tipps teilen. Und wenn du also Lust hast, neue Podcasts oder vielleicht für dich neue Podcasts zu entdecken, dann such bei LinkedIn nach Thomas Bessmer und folg mir, sodass du da allfällig neue Formate bekommst. Ja, eigentlich möchte ich gar nicht das Ganze fertig machen. Trotzdem nochmals danke für die großartige Zeit, danke an alle, die das möglich gemacht haben, so einen Podcast aufzubauen, zu produzieren, allen Gästen, allen Zuhörerinnen, allen Mitarbeitenden der Hutter Consult. Danke, dass du ein Teil von diesem Podcast warst. Und jetzt genieß den Sommer, bleib neugierig. Und vielleicht hören wir uns ja an einer anderen Stelle. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass in 2 Wochen die nächste Episode kommt, sondern ich sage jetzt einfach, mach's gut, dein Thomas Bessmer.